Rhythmus, dass es Leben.
Ist das Publikum im Raum Teil deiner akustischen Imagination?
Diese Elektronik, wie ich mache, ist auch ein Sinn von Menschlichkeit.
Musik am Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, eines der weltweit führenden großen Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutiert hier der Musikwissenschaftler Robin Keller mit KomponistInnen, DirigentInnen oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Herzlich willkommen, wir sind bereits bei der 6. Folge von Musik am Puls der Zeit. Und ich freue mich sehr, heute zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite ist das Anna Sova, Komponistin, die beim nächsten Abo-Konzert der Basel Sinfonietta eine wichtige Rolle spielen wird. Und auf der anderen Seite ist das Roland Wetzel, Geschäftsführer des Museum Tangeli hier in Basel, das ebenfalls beim nächsten Abo-Konzert der Sinfonietta eine wichtige Rolle spielen wird. Das dritte Abo-Konzert findet statt am 15. Januar und es steht unter dem Motto Mysterium Klang. Die Basel Sinfonietta möchte mit drei Orchesterwerken geheimnisvolle Aspekte von Musik und von Klang ergründen. Die drei Werke sind einerseits eine Uraufführung von Anna Sova, die eben heute hier ist, und ein Werk von Henri Dutilleux sowie eines von Louis Andriessen. Bevor wir aber auf die Musik im Spezifischen zu sprechen kommen, möchte ich ganz gerne zuerst auf den Ort eingehen, nämlich das Museum Tangeli, an dem dieses Konzert stattfinden wird. Im Museum Tangeli klingt es ja an sich schon immer wieder. Es gibt viele große Maschinen, die Geräusche von sich geben, die sich bewegen. Performance, Kunst spielt eine wichtige Rolle sozusagen. Wie passt da ein Konzert hinein?
Ja, wir verstehen uns als Haus, das offen ist auch in Richtung anderer Kunstdisziplinen. Und darunter ist die Musik eigentlich eine der wichtigsten, weil, wie Sie schon gesagt haben, das Haus klingt und die Werke von Tangeri klingen. Und wenn man in seine Biografie zurückgeht, dann sieht man, dass der Klang oder auch die räumliche Verordnung seiner Werke etwas ganz Zentrales war. Und deswegen ist das für uns auch eine Herzensangelegenheit, Musik immer wieder spezifisch auch ins Museum hineinzubringen. Und etwas, was uns einfach so geschenkt wurde, ist, dass das Haus akustisch wirklich auch gut klingt. Was überrascht, weil es wurde nicht als Konzerthaus gebaut, aber mir haben schon Musiker gesagt, dass der Klang im Museum wirklich sehr gut ist.
Das ist schon mal ein Vorteil, genau für ein Konzert. Ich glaube, jetzt oft finden ja oder immer wieder finden Konzerte statt in eher kleineren Formationen. Jetzt kommen mit der Basel Sinfonietta 80, 90 MusikerInnen. Ist das eine Premiere oder gab es das auch schon im Tangeli Museum?
Das gab es schon. Die Sinfonietta war auch schon zu Besuch bei uns und wir hatten sonst auch schon große Konzerte. Es ist allerdings eine besondere Herausforderung, weil wir eigentlich so im Rahmen von 300 Besuchern mit kleinem Orchester, das geht gut. Aber für dieses große Konzert mussten wir jetzt genau den Moment timen zwischen Abbau und Aufbau von Ausstellungen. Und das hat uns noch einige Kopfzerbrechen gemacht. Aber es passt jetzt genau rein. Und eigentlich dass die große Halle im Museum, die ist ja über 1000 Quadratmeter groß, die wird dann praktisch leer sein und wird eben voll zur Verfügung stehen für dieses Konzert.
Damit auch möglichst viele Leute eben reinpassen, genau. Was macht denn das Museum Tangeli als Konzertort so einmalig? Oder was macht es aus, da ein Konzert zu spielen? Jetzt abgesehen eben von der Akustik der performativen Kunst von Jean Tangeli.
Ja, ich glaube, dass die DNA unseres Hauses ist schon so, dass wir die Leute mit offenen Sinnen empfangen wollen. Also wer in unser Haus kommt, der muss nicht stramm stehen vor irgendwelchen Gemälden an den Wänden, sondern er soll ein aktives Erlebnis haben. Er soll sich selbst einbringen können. Und wir versuchen auch mit Sonderausstellungen, die wir ja viele machen, neben der Sammlung, die wir präsentieren, versuchen wir eben die Leute über das Sinnliche zu bekommen, dass sie wach sind, dass sie sich auf einen Dialog einlassen. Und das funktioniert auch schon mit kleinen Kindern, mit Jugendlichen, mit allen eigentlich. Ich denke, das ist eine besondere Qualität. Und die können wir natürlich auch mit Musik ausspielen, wenn wir die immer wieder zeigen, eben in kleineren, experimentelleren Formaten oder dann auch mit der großen Kiste, so wie dieser jetzt.
Genau, du hast jetzt schon experimentellere Formate angesprochen. Das ist die Gelegenheit, um dich ein erstes Mal ins Gespräch zu bringen, Anna, weil deine Musik ist oft sehr experimentell, hat auch mit Performance viel zu tun. Du schreibst jetzt ein Stück und von dem weißt du, es wird im Tangeli-Museum aufgeführt. Wie beeinflusst das deine Arbeitsweise, dass das im Tangeli gespielt wird?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es im Tangeli-Museum stattfinden wird. Also diese Information habe ich von Anfang an bekommen. Und ich muss sagen, das war auch für mich ganz wichtig, weil also ab und zu besuche ich dieses Museum und ich kenne auch diesen Raum. Und dieser Raum hat mich auch inspiriert. Und ich finde, im Stück kommen ein paar Sachen, das haben wirklich einen Einfluss von Tangeli-Museum.
Genau, du sagst, du besuchst das Museum immer wieder. Dazu muss man sagen, du wohnst im Normalfall hier in Basel. Du stammst aus Polen, aber eben dein Lebensmittelpunkt ist hier. Warum genau Basel?
Also ich bin hier in 2019 gekommen und das war Studium. Also ich habe hier Master Special Composition gemacht an der Musikakademie. Ja, ich habe super viel über Basel positiv gehört, also über Studium, über Instrumentalisten, über Professoren. Also ich habe gedacht, dass für mich das sehr guter Punkt ist. Und dann nach dem Studium habe ich hier geblieben. Also jetzt wohne ich hier als Komponistin.
Das Studium der Musik ist etwas, das euch beide auch ein bisschen verbindet, muss man sagen, weil Roland Wetzel ist auch studierter Musikwissenschaftler oder zumindest im Nebenfach, glaube ich,
oder? Im zweiten Nebenfach, ja. Das ist auch schon verjährt.
Aber trotzdem im zweiten Nebenfach, das heißt, ihr habt euch beide während dem Studium, also du als Komponistin sowieso, als Musikwissenschaftler im zweiten Nebenfach natürlich auch mit Musik befasst. Das heißt, da ist auch vielleicht noch bei dir ein persönlicherer Draht zur Musik auch von früher noch, dass man die Musik ins Tangeli-Museum holt, weil du auch im Studium eben damit zu tun hattest?
Ja, natürlich gibt mir das vielleicht einen anderen Zugang, aber das ist überhaupt nicht nötig. Also diesen wissenschaftlichen Zugang zu pflegen. Für uns ist wirklich auch, also wir bekommen sehr viele Anfragen von Ensembles, die bei uns spielen wollen. Oder im Moment haben wir gerade eine Kooperation mit Sonic Space Basel, die sich dann wirklich auch auf die Werke Tangelis bei uns im Museum einlassen, um daraus Klänge zu generieren oder zu improvisieren auch. Das ist wunderbar, aber ich glaube, es ist schon etwas, was eigentlich so ein bisschen auf der Hand liegen muss, also wo man nicht zu viel darüber theoretisieren muss, sondern dieser experimentelle Zugang, dieses Spielerische, das liegt eigentlich schon bei Tangeli in seinem Werk, wie er Kunst verstanden hat oder wie er auch die Besucher erreichen wollte. Und das ist für uns der Ansatzpunkt, ja, der wichtigste.
Tangeli wollte die Besucherinnen mit, eben, dass sie auch teilhaben können an der Kunst. Es gibt ja bei euch viele rote Knöpfe im Museum, die man immer wieder drücken kann und etwas passiert. Wie möchtest du das Publikum ins Boot holen, Anna? Darf man auch mitmachen oder geht das bei dir weniger?
Also ich würde gerne nicht alles sagen, weil ich gerne eine Überraschung machen will.
Natürlich, so dass die Leute auch am 15. Januar eben hingehen.
Genau. Wenn wir jetzt alles sagen, das wird vielleicht nicht so interessant. Aber muss man sagen, dass Tangeli-Stücke auch eine Rolle in diesem Stück auch haben. Aber was genau wird passieren, sehen wir und hören wir am 15. Januar.
Okay, du willst also noch nicht zu viel verraten. Das verstehe ich natürlich. Um trotzdem ein bisschen über dich und deine Arbeitsweise oder dein Stück zu sprechen. Das ist ein Auftragswerk, das du schreibst, der Basel Sinfonietta. Das heißt, das Orchester ist auf dich zugekommen. Wie gehst du mit so einem Auftrag um? Ich glaube auch zu meinen, das ist erst das dritte Orchesterwerk, das du schreibst, glaube ich. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, aber ich finde so ein großes Orchester. Früher, das war, also eigentlich mein Abschlusskonzert in Polen, das war Orchesterstück, aber es war weniger Leute. Später, es war ein Konzert für Streichorchester und zwei Akkordeon. Und jetzt ist so eine große Orchester, das ist mein erstes Mal. Und dazu muss man sagen, das ist auch Elektronik, was auch eine wichtige Rolle ist, diese Zusammenarbeit zwischen Instrumente und Elektronik. Und auch, das ist das erste Mal, dass ich versucht habe, wie kann ich arbeiten mit Elektronik und so einer großen Besetzung.
Wenn du sagst Elektronik, was genau muss man sich darunter vorstellen? Also was ist elektronisch an der Musik? Gibt es verstärkte Instrumente oder gibt es ganz alleinstehende elektronische Instrumente, die dazukommen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also am Anfang an habe ich gedacht, vielleicht mache ich eine Mischung von wirklich, ich nehme ich aufnehme Instrumente und dann spiele ich das live und Elektronik. Aber später habe ich gedacht, nein, ich lasse diese Idee. Trotzdem habe ich diese Aufnahme gemacht, also das habe ich, aber habe ich das überhaupt nicht benutzt. Und dann habe ich gedacht, mache ich etwas anderes. Also diese Elektronik, das sind die anderen Klänge, also nicht Instrumente. Ab und zu kommen natürlich, aber nicht so oft. Und ich finde, diese Elektronik macht mehr, nicht, also ein bisschen auch ästhetisch, aber bildet eine Geschichte, könnte man sagen, oder bildet eine Form. Also ich finde, er bringt woanders diese klassischen Instrumente. Also ich finde allgemein, ein Orchesterstück zu komponieren für junge Komponisten oder für Komponisten, wie jetzt leben, das ist eigentlich ganz schwer, weil wir wollen etwas Neues machen oder etwas experimentell machen oder etwas Besonderes. Und ich finde, diese Elektronik, ich hoffe, hat mir auch ein bisschen geholfen, diese Live-Instrumente und Elektronik zum anderen Welt ein bisschen geben. Also, aber keine Ahnung, wie wird das, wir sehen das am 15. Januar, aber ich habe mich auch gefreut, dass ich darf, das mit Elektronik das zu machen.
Ist das eine Vorgabe gewesen oder hast du gesagt, ich würde gerne mit Elektronik arbeiten?
Nein, also das war meine Frage, ob ich darf es mit Elektronik machen, und natürlich Basel Symphonietta hat natürlich ja gesagt. Also ich muss auch sagen, es war ein Auftrag, aber ich war frei mit das, was ich mache. Also das finde ich auch super. Also es war kein richtiges Thema oder genau. Ich finde, ich habe mich gefühlt wirklich frei. Also das finde ich auch gut. Wenn du komponierst oder machst du eine Kunst, dass du kannst machen, was du in diesem Moment fühlst.
Ja, künstlerische Freiheit, ein wichtiger Begriff natürlich. Die Elektronik ist, glaube ich, sowieso ein bisschen ein Markenzeichen von dir. Du benutzt immer wieder Elektronik in deinen Stücken, auch in den Stücken für kleinere Ensembles. Ist das ähnlich, was du jetzt mit dem Orchesterwerk gemacht hast, vergleichbar mit den Kammermusikwerken? Oder also versuchst du Techniken von der Kammermusik ins Orchesterwerk hineinzunehmen? Oder hast du neue Ansätze zu verwenden versucht?
Ich finde, das ist ein bisschen wie, also wie du gesagt hast, also das hat eine Verbindung auch mit meinen Ensemble-Stücken. Also ich finde, ich habe fast im das gleiche Weg das gemacht. Also ich finde, das ist verbunden mit das, was ich schon früher mit Ensemble-Stücken gemacht habe.
Das gibt uns vielleicht die Gelegenheit, mal in ein Beispiel hineinzuhören, damit wir wissen, über was genau wir eigentlich sprechen, wenn wir von Elektronik sprechen oder von Elektronik in deiner Musik. Du hast uns ein Beispiel mitgebracht, in dem man einen elektronischen Track hört, der Bestandteil eines Werks ist und in dem man eben keine Instrumente hört, sondern vor allem menschliche Geräusche.
Ja, natürlich. Ich kann das zeigen. Das ist ein Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das genau dieser wolltest. Aber ich kann auch zweite zeigen und dann können wir über diese zwei Beispiele reden.
Ja, wir können gerne noch ein zweites Beispiel anhören. Das sind zweimal eben Teile eines elektronischen Tracks. Jetzt ganz schnell, was mir zuerst aufgefallen ist, dass das erste Beispiel hat etwas sehr Rhythmisches und Repetitives und hat mich wiederum an die Maschinen von Jean Tinguely erinnert. Ähnliche Assoziationen?
Ja, total. Ja, ja. Also für mich ist jetzt oft, also ich habe es so ein bisschen reingehört in Stücke, die du auch geschrieben hast, und da ist mir schon aufgefallen, dass eben dieses, sage jetzt mal maschinenhaft, also dieses der rhythmische Background dann oft auch eigentlich wie elektronisch dazugemischt ist, und das finde ich natürlich total faszinierend, eigentlich so eine Erweiterung des Spektrums von Klang, das damit reinkommt und das so wie das Organische vom Orchester und das ein Stück weit synthetisch maschinelle dann von der Elektronik da dazu kommt. Das fand ich wirklich sehr faszinierend zu hören auch.
Ja. Ja, also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, dieser Rhythmus. Also weil ich muss sagen, dass Rhythmus für mich sehr wichtig ist. Also Ich finde, das ist ganz oft mit Tourismus arbeite und das macht mir, ich finde, diese, also wir wissen Rhythmus, das ist Leben auch, wir haben auch einen Puls, wir, ohne Puls mit unseren Händen, wir können nicht leben und deshalb, wir wissen, dass von am Anfang an war Rhythmus, weil das super nah mit einer Person ist. Und deshalb, ich finde, dass in meiner Kunst und das, was ich mache, dieser Rhythmus wichtig ist, weil das sind zwei Sachen, Rhythmus und Mensch. Deshalb hier haben wir einen Rhythmus und wir haben auch ein Geräusch von Atmung, also von einem Mensch. Und seit, ich finde, 2 Jahren oder so etwas, ich versuche, oder vielleicht 1,5, ich versuche im Elektronik ganz oft auch Geräusche von Menschen zu also haben, weil eigentlich würde ich super gerne alles, was mit Menschen zu tun ist, komponieren. Deshalb in dieser, vielleicht das ist nicht so super klassische Elektronik, könnte man sagen, aber das mag ich eigentlich, dass in dieser Elektronik, wie ich mache, ist auch ein Sinn von Menschlichkeit, könnte man sagen.
Oder dass eben ein Stück immer auch an einem Ort stattfindet, eine Atmosphäre hat, etwas Spezifisches hat, in den Alltag ausgreift, weil Leute daran partizipieren, die eben selber auch Geräusche beitragen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist. Und eigentlich ist es so wie eine Form von anderer Gleichwertigkeit von Klängen, die dann in einem Stück zusammenkommen.
Ja. Ja, also ich finde, das stimmt auch. Also ich finde, dass am meisten trotzdem ich besuche Sachen, wie wir normalerweise machen. Also wie du gesagt hast, oder auch diese Atmen oder wie wir bewegen oder auch Geräusche zwischen unserer Bewegung, dass wir wissen nicht, dass so ein Geräusch macht und ach, das ist eigentlich am besten zu benutzen, könnte man sagen. Also da sind die Sachen, wie, also, dass ich eigentlich auch mag und deshalb ich benutze das in Musik.
Ganz alltäglich Geräusche eigentlich, die man nicht bewusst macht, sondern die einfach passieren.
Ja, ja, ja.
Jetzt in diesen elektronischen Tracks, nimmst du diese Geräusche auf und lässt sie einfach laufen oder werden sie auch gesampelt oder irgendwie abgemischt oder repetiert oder wie verarbeitest du das dann?
Mhm. Fragst du jetzt über dieses Orchesterstück genau oder allgemein?
Beides, wie vielleicht im Orchesterstück kannst du ein Beispiel geben, wie du da gearbeitet hast, ja?
Ja, also im Orchesterstück, es ist so aus, dass Elektronik ist von Anfang bis Ende fix. Ich habe Tracks, Samples, alles vorbereiten. Und ich kann auch erzählen, wie ich das mit, wirklich mit Instrumenten gearbeitet habe. Weil am Anfang an, das war genau so, das erste 3 Minuten, am Anfang war Elektronik. Und genau mit Elektronik habe ich mit Instrumenten gearbeitet. Also ab und zu habe ich diese Elektronik später auch geschnitten oder so. Aber Elektronik war erste. Und kann man sagen, dass alle Instrumente waren, könnte man sagen, zweite. Aber ich wollte alles wie ein Organismus machen, also zusammen. Aber nach dieser 3. Minute habe ich gedacht, nein, jetzt ich gehe in andere Richtung. Jetzt ich mache Instrumente. Und dann dazu baue ich eine Elektronik. Und am Ende, wir werden auch hören, also Elektronik ist nicht das ganze Stück. Elektronik kommt ab und zu, aber es sind auch Momente, wo gibt es auch keine Elektronik. Und eigentlich das am meisten, wie ich arbeite, dass Elektronik kommt und geht weg. Weil ich finde, das ist so, wenn wir die ganze Zeit das hören, später ist es so, normal, also es ist nicht besonders. Aber wenn es etwas live und plötzlich kommt, etwas anders, bringt andere Energie. Deshalb, Elektronik ist nicht von Anfang bis Ende. Und allgemein, ich arbeite auch so mit anderen Ensemble-Instrumente oder Duos oder so etwas. Das ganz oft, Elektronik ist schon fix. Ich weiß, was ist genau passieren, was die Instrumentalisten werden machen. Also das klar, auch wenn wir über Rhythmus, über Tempo, über Bar, Takten, alles ist am meisten geschrieben. Also ich weiß, wo ist was passiert. Hier in diesem Orchesterstück auch. Also alles ist geschrieben, wenn wir eine Partitur sehen, super ordentlich und klassisch. Obwohl das, ich finde, nicht klassisch wird, aber Partitur ist ganz klassisch.
Und obwohl klassisch aufgeschrieben hat oder alles schön strikt ausnotiert ist, wirkt es eben, kann ich mir vorstellen, mit der Elektronik, die hinzukommt und wieder geht, doch sehr organisch, wie die Geräusche selbst, die in der Elektronik auftauchen.
Ja, ich finde ja. Weil, wie ich auch am Anfang gesagt habe, zum Beispiel, wenn diese Elektronik war, ich habe auch probiert, wie ich kann diese Geräusche zu Instrumenten bringen. Und deshalb, ich finde, das ist ganz organisch. Später diese Teil, wo am Anfang Instrumente waren, diese Elektronik kommt von Anfang an und ist auch organisch, aber ich finde, bringt sowieso andere Klang, weil das wollte ich auch machen, dass in diesem Moment diese Elektronik kommt, aber nur ab und zu. Aber allgemein alles klanglich ist organisch. Es ist nicht so, dass Elektronik hat eine andere Welt und Instrumente die andere Welt.
Es geht jetzt in diesem Konzert auch um das Mysterium Klang. Das heißt, der Klang soll ergründet werden oder die geheimnisvollen Aspekte. Ich stelle mir instinktiv dabei etwas irgendwie Sphärisches vor, wenn man den Klang ergründen will. Würdest du dem Stück auch etwas Sphärisches, so etwas Wabendes, Flächenartiges zuordnen?
Ende des Stücks ist so. Also Ende ist, am Anfang, ich finde, ist viel passieren, aber ich wollte Ende so mit Pause und mit Gedanken lassen. Deshalb, ich finde, am Ende ist ein bisschen mysteriös. Und da ist auch keine Elektronik, das sind Instrumente. Und ich finde, ein Teil von diesem Stück ist ein bisschen mysteriös.
Das passt auch ganz gut, kann ich mir vorstellen, zum Folgestück, das dann im Anschluss gespielt wird, die Mystère de l'Instant von Henri Dutilleux, das ja auch ein sehr sphärisches Stück ist. Kann ich mir gut vorstellen, diesen Übergang. Jetzt von der Elektronik möchte ich noch ein bisschen nochmal zur Mechanik eigentlich kommen, weil bei Tinguely spielt ja eher die Mechanik eine Rolle in seiner Kunst, die Elektronik eher weniger. Kann man ja, das so sagen?
Das kann man sicher so sagen. Also es war einfach eine andere Zeit. Ich bin sicher, wenn Tinguely heute Kunst schaffen würde, dann wäre Elektronik Teil seines Werks, weil er immer mit den Dingen gearbeitet hat, die der Alltag ihm auch zur Verfügung gestellt hat. Ja, es sind mechanische Klänge, es sind mechanische, ein Stück weit Kompositionen. Es ist aber auch der inszenierte Zufall, der in seinen Werken von Anfang an eigentlich eine große Rolle gespielt hat.
Im Gegensatz zu dir, wo eben alles in der Partitur festgeschrieben ist und der Zufall nicht so eine große Rolle spielt, kann ich mir vorstellen. Bei dir ist aber auch nicht immer nur alles Elektronik, sondern auch viel Mechanik, wenn man so will. Du arbeitest viel mit speziellen Techniken auf den Instrumenten. Du hast uns vorhin gesagt, du hast heute eine Geige mit dabei, die eben, du spielst selber nicht Geige, aber du hast die Geige mit dabei, um spezielle Techniken, Experimente durchzuführen auf dem Instrument. Das fließt auch immer in deine Kompositionen ein.
Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du gesagt, und das habe ich früher gesagt, dass alles ist super notiert und das stimmt. Aber trotzdem, ich finde, viele Sachen gehören von Leuten, also von Instrumentalisten. Weil, muss man sagen, im Partitur steht auch zum Beispiel, dass die Frauen sollen auch atmen. Oder dass es sind auch ein bisschen spezielle Technik mit der Geige zu arbeiten. Das heißt, es ist notiert, aber ein paar Klänge, wir wissen nicht genau. Also wir haben ein Spektrum, was würde passieren, aber es ist nicht so, dass wir genau wissen, welche Töne ist das. Also das ist ein bisschen auch, also kann man sagen, das ist ein Zufall, aber ein bisschen kontrolliert. Könnte man nicht sagen, dass es Lutosławski wirklich, ja, aber das mag ich auch eigentlich in meinen Stücken. Also die Leute wissen, was ich haben will oder was gerne ich höre oder was gerne sollen die machen. Aber viele Sachen sollen auch kommen von Instrumentalisten. Also das ist nicht nur Note spielen, es ist etwas auch von sich selber oder für Körper geben. Weil muss man auch sagen, in diesem Stück sind auch Paare, nicht so viele performative Sachen. Also es ist nicht so, dass die Leute nur Partitur lesen. Sie müssen auch etwas machen. Also das muss man sagen, dass ein bisschen diese performative Sache, wie ich im Ensemble-Stücke mache, habe ich hier ein bisschen gemacht. Also das ist auch so, ich finde, dass dieses Stück ist allgemein verbunden mit das, was ich normalerweise mache. Das ist nicht so, okay, jetzt ist Orchesterstück und jetzt ist total anders, andere Welt. ich habe gedacht, nein, weil ich soll einen Weg finden, das ist mit meiner Kunst verbunden eigentlich.
Genau, dass du deinen Stil auch pflegst, genau. Im Orchesterwerk, genau. Spannend finde ich, du hast diesen performativen Aspekt angesprochen, den die Musiker und Musikerinnen auch haben müssen. Ich nehme an, du verrätst nicht zu viel, weil es soll dir eine Überraschung bleiben. Aber etwas hast du angesprochen, und zwar das Atmen.
Ja.
Wir haben vorhin ja eben auch einen elektronischen Ausschnitt gehört von dir, wo das Atmen auch eine Rolle gespielt hat. Das heißt, wir haben also solche körperlichen Arbeiten oder körperlichen Prozesse wie eben das Atmen auf zwei Ebenen, auf der elektronischen und auf der Live-Ebene. Ist das richtig so?
Ja, genau, das ist richtig. Und allgemein, ich finde, ein paar Sachen so passieren, dass wir hören live und dann in anderer Welt, im anderen Klang kommt zum Beispiel in der Elektronik. Es ist nicht das Gleiche, aber kommt wieder. Also kann man auch sagen, dass es ist Atmung und das sind auch Schritte. Also wir werden auch Schritte hören, wie Musiker das machen, oder es wird auch im Elektronik. Also genau, ein paar Sachen werden passieren hier und hier. Und ja, das finde ich auch gut, dass so eine Logik ist und auch Arbeit mit Klang im verschiedenen Weg. Also Versionen kann man sagen.
Genau, die Performance von den einzelnen Musikerinnen. Und dann gibt es ja aber eben noch eine Performance sozusagen. Es gibt ja bei dem Konzert noch eine, sicher eine dritte Partie, die auch atmet, zum Beispiel eben das Publikum, das da ist. Mhm. Bei gewissen Musikstilen wird das ja in die Musik eingebunden, ein Publikum zum Beispiel. Spielt das jetzt bei deiner Kunst eine Rolle, das Publikum, das da ist?
Also, Jana, also das ist wichtig, dass Publikum ist. Und ich versuche so machen, dass Publikum spannend ist und hat Interesse, meine Musik oder Kunst zu hören. Aber ich nehme, Publikum ist nicht ein Teil von meinen Stücken. Aber ich finde das halt, weil ich mag das nicht allein. Ja, und das ist sehr so. Also ich mag zum einen Konzert zu gehen und ich mag Musik, egal ob das Performance oder ist, was ist da passieren. Aber ich mag nicht teilnehmen. Also, aber das ist mein Charakter und nur deshalb, ich sage nicht, dass schlecht ist oder so, nein, das ist mein Charakter, aber deshalb, ich mache das nicht in meiner Kunst, weil wenn ich etwas nicht mag oder mache ich das nicht gerne, deshalb, ich mache auch nicht für andere.
Ja, das ist verständlich, ja.
Also dieser Aspekt von Happening eigentlich, dass das Publikum teilnehmen soll, aber ist das Publikum im Raum, wo das stattfindet, Teil deiner akustischen Imagination, dass die auch eine Präsenz haben durch ihr Dasein und ihr Atmen?
Ja, also
und Stuhlrücken.
Ja, und also das Husten. Würde ich super freuen. Und allgemein, das ist auch dieses Gespräch Publikum und Raum. Also wo ist etwas stattfinden? Und ganz oft, das macht wirklich Unterschied, dass ich weiß, dass zum Beispiel Publikum wird in Linie sitzen oder woanders. Ich finde, diese Aspekte sind ganz wichtig. Also, aber ich finde, hier kann man verbunden Raum und Publikum. Aber wirklich so, dass Publikum zum Beispiel muss etwas machen, dass ich sage, jetzt bitte das, das mache ich nicht. Also weil, ja, wie gesagt habe, es ist nicht schlimm, aber vielleicht auch, es ist auch zweiter Grund, vielleicht, weiß ich so, nächstes Jahr vielleicht, ich werde super andere Gedanken haben und wir werden uns hier treffen oder woanders und ich sage, nein, jetzt ist super etwas neu und jetzt ihr sollt etwas machen, aber jetzt nein, und ich finde, das ist vielleicht auch so, weiß man auch nicht, wie Publikum wird reagieren. Weil ab und zu, das passt super. Und ich habe auch in viele Sachen teilgenommen. Das war, ach, das hat so gut gepasst und Publikum hat super gearbeitet. Aber ab und zu, Publikum ist super gegen und wir sitzen und, ach, warum wir sind hier eigentlich? Also, das ist auch ab und zu wirklich Risiko. Und ich finde, ich habe auch dieses Risiko bis jetzt nicht genommen. Aber mal schauen, was ist passiert.
Ja, ein Risiko, vielleicht kommt es irgendwann mal genau in die Kunst bei dir noch. Ich möchte ganz kurz noch auf den Titel des Werks zu sprechen kommen. Der steht ja schon fest, Diversions heißt das zu Deutsch, also so etwas wie Ablenkung zum Beispiel. Was hat es mit dem Titel auf sich? Warum Diversions?
Mhm. Ich habe versucht, so einen Titel, so allgemeinen Titel zu finden, dass jeder kann eigene Version zu nehmen. Aber wie wir schon am Anfang gesprochen haben, also Leute eigentlich inspirieren mich und sind wichtig. Ab und zu sind Stücke, wie ich mit etwas mit Gesellschaft zu tun haben. Und hier ist so, das ist auch ein Grund, warum das ist Atmung und warum das ist Laufen. Das zeigt, dass wir allgemein oder privat oder Gesellschaft oder politisch, wir leben jetzt in so einer besonderen Zeit. Und ich wollte nicht genau sagen, über welche Situation möchte ich reden, aber das hat zu tun mit, wie Leute jetzt funktionieren. Also, und das ist auch über das, das kann man auch privat sagen, das kann man auch, wie ich gesagt habe, in Gesellschaft oder auch über das, dass wir sind ein Personen, wie ab und zu wir wollen etwas anders machen, wie Gesellschaft zum Beispiel akzeptiert das nicht, aber trotzdem wir wollen einen Weg finden. Und ich finde, über das ist dieses Stück. Also, dass eigentlich jeder von uns, egal in welcher Situation passiert, muss über etwas kämpfen oder Flüchtlinge, kann man sagen, so vielleicht Stecker oder kämpfen oder laufen oder eine Mauer zu zerstören. Und eigentlich dieses Thema ist auch, war schon früher in meinen Stücken. Und jetzt habe ich gedacht, nein, ich komme wieder zurück, weil wir leben auch in besonderer Zeit. Und ich finde, deshalb ist dieser Titel, habe ich entschieden, so einen Titel zu nehmen.
Das Durchbrechen der Mauer, ich glaube, dazu hast du auch ein Tonbeispiel dabei. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Vielleicht können wir uns das mal anhören, wie ein Durchbruch der Mauer oder eine Flucht bei dir musikalisch klingt, aus einem älteren Stück. Wir hören in dem Beispiel auch wieder ganz klar diese experimentelleren Techniken. Man hört ein Akkordeon und eine Violine.
Genau.
Genau, aber eben nicht so, wie man sie vielleicht erwarten würde, dass sie spielen, sondern sehr experimentell. Wie hast du dir dann diesen Durchbruch der Mauer vorgestellt bei diesem Stück, also bei diesem Ausschnitt?
Ja, das war, also wenn wir auch über diese Mauer reden, deshalb ist diese Technik gekommen, weil hier muss man sagen, dass eine Geigerin spielt nicht normal Bogen, dass dieser Bogen bewegt sich so horizontal, vertikal.
Also nicht im rechten Winkel genau, zu den Seiten wie genau. Normal, sondern entlang der Seiten
genau,
eigentlich
genau,
hoch und runter.
Genau, genau. Und für mich, das ist so, wenn du so bewegst, das ist wie du etwas zerstören würdest. Und das ist auch ein Grund, das klingt nicht nur, aber das sieht man auch so. Und muss man sagen, diese Technik ist auch in diesem Orchesterstück.
Kommt auch vor.
Genau. Das heißt, ein paar Sachen sind nicht nur klanglich, dass wir sehen, dass sie wollen etwas auch machen, aber auch von Bewegung. Das ist auch ein Grund, warum diese Mauer und warum so eine Technik nicht andere. Das paar Sachen soll man hören, aber auch sehen, wie Musiker diesen Klang machen. Und das ist sehr verbunden. Und das eigentlich könnte man sagen, das paar Klänge von mir, das Bewegung oder Geste, das ist eine Roots von meinen Klängen. Also am Anfang ist Bewegung und dann ich denke, wie kann ich mit dieser Bewegung, welche Klänge kann ich machen? Und dann entscheide ich, ich nehme das oder nicht. Aber das ist zusammen verbunden.
Die Bewegung, wieder da ist wieder ein guter Brückenschlag zu Tangeli, wo ja auch die Bewegung in den Maschinen eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich denke zum Teil auch, dieser Akt des Zerstörens oder Kaputtmachens spielt bei Tangeli, glaube ich, auch hin und wieder eine Rolle in der Kunst.
Ja, er war sogar der absolute Pionier darin, ein Kunstwerk zu schaffen, dessen Existenz daraus bestand, sich selbst zu zerstören. Das war 1960, hieß Hommage to New York und war eine große Assemblage, die dann in 28 Minuten sich selbst zerstörte. Das war der Sinn dieser Arbeit eigentlich, die Zerstörung. Und natürlich ist es eine Form von kreativer Zerstörung, die auch Raum schafft für Neues. Und das war in seinem Denken sicher ein ganz wichtiger Ansatz eben, dass mit den Dingen, die sich zerstören, so das Leben zerstört sich ja auch laufend, um neues Leben zu schaffen, um das eigentlich als Akt in einem Kunstwerk zu manifestieren. Das war ganz wichtig in seinem Denken, würde ich sagen, ja.
Abgesehen vom Zerstören, haben wir ja vorhin gehört, spielt in deiner Musik auch nicht nur das Durchbrechen der Mauer, sondern eben auch die heutige Zeit eine wichtige Rolle. Die Ablenkungen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, als etwas sehr Alltägliches. Das war auch ähnlich bei Tangeli, der ja sehr auch vom Alltag in seine Kunst oder vom Alltag auf seine Kunst geschlossen hat.
Mhm. Ja, es war eine Zeit, wo ein großes Unbehagen da war über die Kunst, die sich nur in ihren eigenen institutionellen Plattformen, die nur dort stattfindet. Und Tangeli, so wie auch andere Künstler seiner Generation, denen war es ein ganz wichtiges Anliegen, eigentlich die Kunst auf die Straße zu bringen, zu den Leuten zu bringen und eben diese Alltagshaltigkeit auch auszuspielen. Und das sieht man eigentlich von Anfang an, also eben über den Klang zuerst auch, wo er versucht hat, Räume zu schaffen. Es gibt eine Anekdote, dass er als Junge, also so als 13-Jähriger, Wasserräder gebaut hat, die mit Klangobjekten ausgestattet waren. Und das Ziel war für ihn jetzt in erster Linie, und das sagt er auch, das fand ich hochspannend, nicht, dass man diese Wasserräder anschaut, sondern um einen Klangraum zu schaffen, der die Leute bezaubert. Ja, also diese Dringlichkeit, eigentlich die Kunst zugänglicher zu machen, die hat seine ganze Karriere geprägt, kann man sagen. Und da waren natürlich einige Strategien auch, in andere Kunstformen auszugreifen, eben die Musik oder das Theater oder den Tanz. Also seine Werke sind auch kleine Tanzperformances, das alles mit zu integrieren und eben diese Brückenschläge zu machen. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und das ist auch wunderbar, dass wir das als Steilpass haben, um damit weiterzumachen, eigentlich in die Gegenwart und in die Zukunft zu gehen. Und deswegen ist es auch fantastisch, dass wir dieses Konzert jetzt bei uns zeigen können, wo es vor allem um zeitgenössische Kunst geht auch und Musik.
Genau, von beiden Seiten her und auch wieder um das Schaffen eines Klangraums, wie es offenbar der junge Tangeli schon vorgesehen hat. Nun ist einfach der Klangraum etwas ein anderer, halt im Rahmen eines Museums oder wo man zwei Kunstarten aufeinander prallen lässt. Das ist aber ein wunderschöner Bogen zum Schluss. Ich möchte das Gespräch hiermit beenden und mich ganz herzlich bei den heutigen Gästen bedanken, bei Anna Sova, Komponistin.
Vielen Dank.
Danke auch, deren Stück wir dann hören werden am 15. Januar und bei Roland Wetzel, Geschäftsführer des Museum Tangeli in Basel. Auch möchte ich mich weiter bedanken beim Studio Ton Ton aus Basel für den Schnitt dieses Podcasts, beim Schweizer Komponisten Kevin Jouyera, von dem die Jingle-Musik des Podcasts stammt, der Rest ist ja von Anna Sova, und bei Kafka, dem Kollektiv für kulturelle Aufgaben, das diesen Podcast ausführend produziert. Für jetzt möchte ich mich bei allen Zuhörenden ganz herzlich bedanken und freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Musik am Puls der Zeit. Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta Supporter, im Sinfonietta Club oder im Sinfonietta Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft.